Ja, ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, und zwar es geht um die Arche Noah. Wie brandaktuell dieses Thema aus dem Alten Testament ist, das werden wir gleich auch zum Schluss nochmal hören im Evangelium, wo Jesus das nochmal so ganz explizit aufgreift. Noah lebte in einer Zeit, man kann sagen, nach jüdischer Zeitrechnung haben wir jetzt das Jahr 5786. Also nochmal 5786 nach jüdischer Zeitrechnung, und das ist ein Mondkalender. Wir in der westlichen Welt, wir haben einen Sonnenkalender. Man hat den jüdischen Kalender verändert durch den sogenannten gregorianischen Kalender. Und das ist gregorianisch, das kommt vom Papst Gregor. Der hat das gemacht, der hat die Zeiten etwas verändert, und zwar nach dem Sonnenkalender. Der biblische Kalender ist aber der Mondkalender. Und wir können die Zeit auch relativ gut zurückverfolgen, wie alt ist die Erde. Also nicht Milliarden Jahre oder was uns die Evolution weismacht, sondern woher wissen wir, wie alt sie ungefähr ist. Wir können genau im ersten Buch Mose nachsehen in die Völkertafel, die Gott uns aufgeschrieben hat, wie alt Adam wurde. Wie alt diese Menschen, 800, 900 und genau auf dem Jahr genau. Und so kann man das ziemlich genau zurückrechnen. Also ich kann das nicht, aber es haben kluge Leute gemacht. Und so haben wir das heutige Jahr nach jüdischer Zeitrechnung, nach den Monden, 5786. Und das geht zurück bis zum ersten Menschen, bis Adam, bis zum Schöpfungstag Adam, am sechsten Tag, wo Gott auch dann den Menschen machte und ihn ins Paradies setzte. Und dann gibt es eine Zeitspanne, man sagt, die Zeit Noahs ist circa 1300 Jahre nach Schöpfungsanfang, also nach Adam und Eva, wie die angefangen haben, circa 1300 Jahre. Und in dieser Zeit war die ganze Erde, die ganze Welt so versaut, so kaputt, so sündig, so schmutzig, so dreckig, genau wie wir das heute auch haben. Und in dieser Zeit, sagt Gott, es lebten nur 8 Seelen auf der ganzen Erde, die vor ihm gerecht waren, die untadelig waren. Das war Noah, Noah seine Frau, seine 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet, mit ihren, wichtig, Ehefrauen. Das wird dann nochmal ganz explizit nochmal ausgeführt. Also 8 Seelen. Natürlich war die Bevölkerungsdichte seiner Zeit nicht, wie sie heute ist. Aber wenn ich das mal so, wir haben jetzt circa 8 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde leben. Und wenn wir das mal im Verhältnis setzen, sind ganz, ganz wenige Menschen wiedergeboren, gläubig, die Jesus gehorsam sind, ihm dienen und ihm nachfolgen. Es geht also eine globale Flut über die ganze Erde, die Gott ankündigt. Und wir wollen das lesen, wieso das so gekommen ist. Gott sagt uns alles, was er tut. Er lässt uns nicht im Dunkeln mit irgendwelchen, es könnte sein, vielleicht. Nein, wir haben ganz klare Vorgaben von Gott, und er ist vertrauenswürdig, er ist glaubwürdig. 1. Mose Kapitel 6, da geht das los. Wir lesen von Vers 5 und bis 22. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse, war immer da, da reute es ihm, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel, denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noahs Geschlecht. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott und erzeugte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen, voller Frevel. Da sah Gott auf die Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden oder verlassen, kann man auch sagen. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende alles Fleisches ist beschlossen bei mir, denn die Erde ist voller Frevel von ihnen und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so, 300 Ellen sei die Länge, also ca. 150 Meter lang, 50 Ellen breit, ca. 25 Meter breit und 30 Ellen hoch, also 15 Meter. Eine Elle ist etwa 50 Zentimeter, die Königselle 52. Ein Fenster sollst du daran machen, oben an, eine Elle. Die Tür sollst du mitten in seiner Seite setzen. Und er soll drei Stockwerke haben, eines unten, das zweite in der Mitte, das dritte oben. Denn siehe, ich will eine Sintflut kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, darin Odem des Lebens ist unter dem Himmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen mit deinen Söhnen, mit deiner Frau und mit den Frauen deiner Söhne. Und du sollst in die Arche bringen von allen Tieren, von allem Fleisch, je ein paar Männchen und Weibchen, dass sie leben bleiben mit dir. Von den Vögeln nach ihrer Art, von dem Vieh nach seiner Art und von allem Gewürm auf Erden nach seiner Art. Von den allen soll je ein Paar zu dir hineingehen, dass sie leben bleiben. Und du sollst sie von jeder Speise nehmen, die gegessen wird, und du sollst sie bei dir sammeln, dass sie dir und ihnen zur Nahrung dient. Und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Ich lese jetzt Kapitel 7, 5 bis 8. Kapitel 7, Verse 5 bis 8. Und wir lesen immer wieder, es kommt immer wieder, und Noah tat alles, was ihm der Herr gebot. Er war aber 600 Jahre alt, als die Sintflut auf Erden kam. Und er ging in die Arche mit seinen Söhnen, seiner Frau und den Frauen seiner Söhne vor den Wassern der Flut. Von den reinen Tieren und von den unreinen, von den Vögeln und von allem Gewürm auf Erden gingen sie zu ihm in die Arche, je paarweise, je ein Männchen und ein Weibchen, wie ihm Gott geboten hatte. Und als die 7 Tage vergangen waren, kamen die Wasser der Sintflut auf Erden. In dem 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Brunnen der großen Tiefe auf, und da taten sich die Fenster des Himmels auf und ein Regen kam auf die Erde 40 Tage und 40 Nächte. Und jetzt lese ich noch Kapitel 7, die Verse 16 bis 22. Und das waren Männchen und Weibchen von allem Fleisch und sie gingen hinein, wie den Gott ihm geboten hatte. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Gott machte die Tür der Arche zu, von außen. Es konnte niemand mehr reinkommen. Es gibt also eine Gnadenzeit, es gibt auch ein zu spät. Und dann noch, ich lese weiter bis Vers 22. Und die Sintflut war 40 Tage auf Erden und die Wasser wuchsten und hoben die Arche auf und trugen sie empor über die Erde. Und die Wasser nahmen Überhand und sie wuchsen sehr auf Erden und die Arche fuhr auf den Wassern. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen so sehr auf Erden, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. 15 Ellen hoch gingen die Wasser über die Berge, sodass sie ganz bedeckt wurden. Da ging alles Fleisch unter, das sich auf Erden regte, an Vögeln, an Vieh, an wildem Getier und allem, was da wimmelte auf Erden und alle Menschen. Alles, was Odem, also alles, was Atmen hat, des Lebens hatte, auf dem Trocknen. So wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis zum Vieh, bis hin zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in die Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage. Wir sehen diese gewaltige Größe von dieser Allmacht Gottes, dass er in der Lage ist, sowas zu tun. Er hat das angekündigt. Und man sagt, die Bauzeit der Arche wird wahrscheinlich circa 120 Jahre gedauert haben. Wir müssen uns vorstellen, die ganze Umwelt, die Menschen, die lebten, die haben gesehen, wie Noah mitten in der Wüste auf dem Sand, wo weit und breit kein Wasser ist, ein Schiff zu bauen. Ein Ozeanriese mit 3 Stockwerke. War besser wie die Titanic. Diese Arche war unsinkbar. Titanic, durch Hochmut und Großmut, hat sie das nicht überlebt. Und Gott sagt, ich will alles Leben erhalten. Er hat schon wieder einen Plan. Und diese Geschichte Noahs, die hat 4 ganz wichtige Elemente, die auch im Evangelium von Jesus Christus, was werden wir gleich sehen, sich widerspiegeln. Das erste ist Gnade. Gnade. Es gibt eine Gnadenzeit. Gott sagt auch jetzt, es kommt ein Gericht, wenn ich wiederkomme, es gibt ein Gericht. Erzähl das heute mal den Menschen, die mir sagen, so, das glauben sie dir nicht. Genau wie Noah die Arche baute. Die Menschen, die haben ihn verlacht, die haben ihn verspottet. Aber Noah hat sich nicht irritieren lassen, denn er hatte einen Plan. Er hat einen ganz klaren Bauplan von Gott vorgegeben und wir haben gelesen, und Noah tat alles, was ihm der Herr geboten hatte. Nicht ein bisschen, Noah tat alles. Das zweite ist, was in dieser Geschichte von Noah ist, was auch im Evangelium ist, die Rettung. Gott will retten, er will nicht verderben. 120 Jahre haben die Menschen die Möglichkeit gehabt und sie haben mit Noah gesprochen, mit seinen Söhnen, mit den Frauen. Kehrt um, die Flut kommt. Gott tut das. Nein. Ach. Alles in den Wind geschlagen. Und das dritte ist, das Gericht. Gnade, Rettung ist Gottes Plan. Aber wenn ihr meine guten Ratschläge in den Wind schlagt, denkt daran, das Gericht kommt. Und nach diesem Gericht, dann kommt auch noch ein Bund, den Gott dann mit Noah schließt. Und auch dieser Bund, der ist heute für uns sichtbar. Wie wir hierher gefahren sind vor das letzte Mal war das, vor 8 Wochen, dann kamen wir in so einen Regen rein, in so einen Dauerregen und dann hatten wir fast über eine Stunde immer einen Regenbogen. Und Gott sagt, ich werde den Bogen in den Wolken setzen und wenn ich den sehe, ich setze meinen Bogen, den Regenbogen in den Wolken, dann will ich daran denken, ich will die Erde nicht wieder ganz überfluten, was ich gemacht habe. Aber das nächste Gericht, das ist ein Feuergericht. Gott sagt, Jesus sagt, wenn er wiederkommt, es wird auch ein Gericht geben. Und das ist, und die Wiederkunft Jesu nach meiner Einschätzung und nach vielen, die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, sagen, die Wiederkunft Jesu, die muss sehr nahe sein, beziehungsweise vorher kommt die Entrückung der Gemeinde, die Rettung, die Gnadenzeit, die Eiche. Und was noch ganz entscheidend wichtig ist, die Arche hatte nur eine Tür, keine 2 Wege. Und wir finden in alle Elemente, die Gott in der Arche angeordnet hat, Jesus. Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu den Schafen und in der Arche waren Schafe drin. In der Arche war nur ein Fenster drin. Jesus sagt, ich bin. das Licht der Welt. Es gibt nur ein Licht in der Arche, nur eins oben angeordnet, 50 Zentimeter hoch, rundherum zu. Und ich bin der gute Hirte. Also alle, wo Jesus sagt, ich bin, das finden wir alles wieder in dieser Arche. Der gute Hirte. Es ist, ich habe mir das aufgeschrieben, am 18.10.2020 hatte ein ZDF-Redakteur ein Gespräch über das Klima mit der renommiertesten asiatischen Klimaforscherin, eine Frau Professorin, Doktor sowieso. Und der Moderator von ZDF, der sagte, ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, denn wir müssen mehr und mehr wissen über die Anfänge und die Zusammenhänge des Urknalls, dass wir mehr über die Evolution noch erforschen können. Das war den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ist ja Lehrthema in allen Schulen, das geht schon in den Kindergärten los. Fazit, die Frau Professorin wurde gefragt, was sie für eine Lösung hat, was sie uns Neues mitteilen kann. Ja, sagte sie, ich möchte den Menschen Hoffnung machen. Ich möchte den Menschen Hoffnung machen. Ja, was haben Sie für eine Hoffnung? Eines Tages werden wir auf den Mars leben, sagte sie, weil unsere Erde nicht mehr lebenswert bzw. bewohnbar ist. Ich habe nur gedacht, ja, dann gute Nacht. Also ich werde mir kein Ticket für den Mars buchen. Ich bleibe erstmal hier. Ich habe ein Ticket übrigens, ein Flugticket auch nach oben. Wisst ihr, das ist das Flugticket, wenn Jesus die Gemeinde heimholt. Wenn jeder, der den Heiligen Geist hat, plötzlich ist er nicht mehr da, dann ist er weg. Und die Leute, die nicht wiedergeboren gläubig sind, die sagen, wo sind die? Abflug, nicht auf dem Mars, bei Jesus in die Ewigkeit. Und so finden wir diese Gerichts, ja man darf ruhig sagen, Androhung. Gott droht das eigentlich an und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott, noch ist Gnadenzeit. Und im zweiten Petrusbrief, da schreibt Petrus das, ja, warum kommst du noch nicht, Gott, dieses Chaos, was wir hier sehen auf dieser Erde, schreibt Petrus schon. So dieser Abfall, dieser Glaubensabfall, diese Boshaftigkeit und die Wahrheit verdreht in Lüge und alles Mögliche. Ja, und dann gibt er die Antwort und sagt, Gott möchte nicht, dass jemand verloren geht. Er wartet noch auf jede Seele, die gerettet werden kann. Und das weiß nur er. Er kennt unser Herz. Er weiß jeden Menschen, 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Er sieht jeden, ob der unter der Erde ist, im Flugzeug, im Schiff oder wo auch immer oder hier im Raum. Er sieht uns und noch kommt noch was. Das beunruhigt mich manchmal total. Er weiß sogar, was ich denke. 8 Milliarden Menschen. Er weiß, was wir denken. Das ist dieser Gott, der auch damals die Flut gebracht hat, Jesus Christus. Aber noch ist Gnadenzeit. Wie kann man Gnadenzeit, wie kann man Gnade beschreiben? Napoleon ist ja bekannt als großer Kriegsherr und er hat ja viele Kriege geführt und er war ein sehr strenger Feldherr und in seiner Biografie steht eine interessante, wahre Geschichte. Ein Soldat in seiner Armee hat Kameradendiebstahl begangen. Auf Kameradendiebstahl stand normalerweise die Todesstrafe. Im wiederholten Fall gab es keine Gnade mehr, sondern die Todesstrafe wurde an einem Dieb, der Kameradendiebstahl vollzogen hat, wurde die Todesstrafe vollzogen. Und so kam es bei diesem jungen Soldaten und die Mutter kriegt das mit, die Mutter dieses jungen Soldaten und sie reißt sich los und sie geht sofort durch zu Napoleon und sie geht vor diesem Napoleon auf die Knie und sie sagt, großer Herr, ich bitte um Gnade für meinen Sohn, ich bitte um das Leben für meinen Sohn, der zum Tode verurteilt ist, der jetzt gleich hingerichtet werden soll. Napoleon sagt, liebe Frau, ich kann deine Mutterseele sehr gut verstehen, aber dein Sohn empfängt ein gerechtes Urteil, das, was er verdient hat. Ich bitte nicht um ein gerechtes Urteil für meinen Sohn, ich bitte um Gnade für meinen Sohn. Ich flehe nur um Gnade. Und das hat Napoleon dazu bewegen, hat gesagt, hiermit begnadige ich deinen Sohn, ich schenke ihm das Leben noch einmal. Das ist Gnade. Und genau das ist Jesus. Genau das ist Jesus. Wir alle, wir haben den Tod verdient. Warum? Weil wir alle sündig sind, schuldig sind und aus eigener Kraft uns nicht von dieser Sünde, auch nicht durch gute Werke, durch sonntags in die Kirche gehen, durch Bibel lesen, durch nichts. Nein, wir alle haben den Tod verdient, die ewige Trennung von Gott, und die Bibel nennt das die Hölle. Aber Jesus ist gekommen. So sehr hat er die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle an ihm glauben und nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Arche ist auf, eine Tür, ein Weg. Ich bin der Weg. Es gibt nur einen Weg zur Arche, eine Tür, eine Wahrheit, was die Arche uns heute zu sagen hat. Und wir leben ja in dieser Zeit der sogenannten 68er-Revolte. Die Früchte der 68er-Revolte, die ernten wir jetzt. Die 68er-Revolte, ich komme ja auch aus dieser Zeit, ich weiß das noch, auch als Ungläubiger, wir wollten die Puppen tanzen lassen und nichts mit Gott zu tun haben. Wir wollten leben und alles Verrückte und Irrsinnige machen. Und die 68er-Revolte, die Früchte sind heute eine pervertierte Sexualität, die nicht in Worte zu kleiden ist. Über 60 verschiedene Geschlechter, wo Gott auch hier nochmal in diesem Text bei Mose mit ihren Frauen, mit ihren Ehefrauen, Mann und Frau und mehr Geschlechter gibt es von der Schöpfungsordnung nicht. Alles andere sind Früchte der 68er-Revolte, was nochmal ganz stark heute zum Ausdruck kommt. Und das boomt. Zum Beispiel der Babymord, Sexualität mit Kindern, Babymord, Abtreibung, Gender, Sodomie. Alle diese Dinge, wenn wir dann über den Regenbogen reden, dann sehen wir das, was hier mit dem Regenbogen gemacht wurde. Gott sagt, ich will euch am Leben erhalten. Wenn ich den Regenbogen sehe, so hat man den Regenbogen pervertiert, missbraucht ihn zur Lästerung Gottes. Aber in Galater 6, Vers 7 sagt Jesus, irret euch nicht, der Herr lässt sich nicht verspotten. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Gott lässt sich nicht verspotten. Und wir wissen, dass Gott einmal ein globales Gericht gebracht hat, die Flut. Er hat aber auch mal ein nationales Gericht gebracht über Sodom und Gomorra. Und genau diese beiden Dinge, die greift Jesus in seiner Endzeitrede wieder auf in Lukas 17. Lukas 17, ich lese ab Vers 26 bis 30. Und Jesus sagt, und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und bei Matthäus steht genau in diesem Kontext, und sie beachteten es nicht. Und sie beachteten es nicht. Noah geht in die Arche, die Tiere sind drin, sie haben es gesehen und sie beachteten es nicht. So ein Wink, wir kennen das. Interessiert mich nicht. Lass mich. Ebenso, und jetzt kommt die zweite Sache, ebenso wie es geschah zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten und sie bauten. An dem Tage aber, als Lot aus Sodom ging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Und jetzt kündigt Jesus uns hier das globale Gericht an im Lukas-Evangelium. Und er sagt wörtlich, Jesus wörtlich, auf diese Weise wird es auch gehen an dem Tage, wenn der Menschensohn wird offenbar werden. Erst die Entrückung, die Gemeinde ist weg und dann kommt die sichtbare Wiederkunft und dann wird heulen und auf der Erde ein Gejammer sein. Es wird ein Drittel der Menschen kommen um. Wo? Durchs Feuer. Wo steht das? Offenbarung 9. Offenbarung 9 sagt Jesus uns das nochmal ganz explizit. Durch das Feuer. Es wird wieder ein globales Gericht. Hier war es Sodom und Gomorra. Was war Sodom und Gomorra? Pervertierte Sexualität, Mord, Totschlag. Also schlimmer geht's nicht. Also genau diese Dinge, die wir hier finden, die da passiert sind, die passieren heute genauso vor unseren Augen. Und nicht nur hier in unserer Stadt, sondern weltweit. Und Jesus sagt, dann ist die Erde gerichtsreif und das Gericht kommt. Der Herr lässt sich nicht verspotten. Da dürfen wir ganz, ganz, ganz sicher sein. Und genauso wie er selbst sagt, ich bin die Tür im Johannesevangelium zu den Schafen. Ich bin diese Tür. Genauso sagt er, ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der landet in die Arche, da ist Rettung. Und er wird nicht mehr wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das lesen wir auch nachher. Noah pflanzte einen Weinberg. Er hatte also auch einen Weinstock in die Arche gehabt. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Es ist alles drin. Die ganzen sieben Ich-Bins finden wir alle in der Arche wieder. Das finde ich so tiefgreifend, gründlich, wie Jesus das so nochmal auf den Punkt bringt. Ich möchte das nochmal zusammenfassen, ihr Lieben. Noch ist Gnadenzeit. Jesus sagt, kommet her zu mir, alle. Die Tür steht noch offen. Und in der Offenbarung, Kapitel 2 an die Gemeinde, 3 an die Gemeinde an Laodicea, da sagt Jesus Folgendes: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Damit meint er, ich stehe vor der Tür und klopfe bei einem jeden Menschen am Herzen. Und wer mir die Tür öffnet, zu dem werden mein Vater und ich hineingehen und wir werden das Mahl mit ihm halten. Das heißt, einen Bund, einen ewigen Bund mit ihm schließen. Das Abendmahl ist die Einsetzung des neuen Bundes durch das Blut von Jesus Christus. Das ist damit gemeint. Und alles das haben wir in der Eiche gefunden. Als Noah mit seiner ganzen Familie und die Tiere alle aus der Eiche rausgingen, das Erste, was er machte, er baute einen Altar und er brachte ein Opfer von einem reinen Tier zur Anbetung Gottes. Und der Rauch stieg auf und Gott sagte, es ist ein lieblicher Geruch. Ein Tier starb, Blut floss aus Dankopfer für die Rettung von Noah und seine ganze Familie. Und Sem, Ham und Japhet, das sind die Stämme von allen Völkern der Erde, die jetzt auf dieser Erde noch leben. Die sich aber die meisten alle wieder von ihm entfernt haben. Aus Sem, da kommen die semitischen Völker, das sind die arabischen Völker und vor allen Dingen das jüdische Volk aus Sem. Abraham, der erste Semit. Und auch sie brauchen Jesus, weil sie den Weg verlassen haben. Wir leben jetzt genau wieder in dieser Zeit, wie es war zu den Zeiten Noahs, die Jesus uns nochmal so ganz explizit vor Augen führt. Und ich weiß es noch, ich bin ja 1992 zum Glauben gekommen. Ich weiß es noch an diesem Tag, wo Jesus an meine Herzenstür geklopft hat. Ich wusste genau, hier geschieht jetzt was Übernatürliches. Das ist nicht menschlich, das ist keine Einbildung, das ist nicht irgendwie eine geistliche Spinnerei. Meine Frau hat für mich gebetet und es haben auch andere für mich gebetet, dass der Herr mir das Herz öffnet, dass ich die Stimme Gottes hören konnte. Du bist gemeint. Ich lade dich ein. Ich möchte nicht dass du umkommst. Dafür ist die Arche da, die Tür, der Weg. Der Weg ist noch offen. Noch ist der Weg offen. Und Jesus sagt ja auch in den Gleichnissen im Matthäus-Evangelium von den törichten Jungfrauen und von den klugen Jungfrauen. Und alle waren eingeschlafen. Das sind die Törichten und die Klugen. Alle sind eingeschlafen, weil Jesus, wann kommst du endlich? Und so dieser geistliche Schlaf, den kennen wir ja alle. Wir sind nicht mehr so fit dabei, wie es eigentlich sein sollte, wie wir es uns manchmal wünschen. Und dann kommt der Herr um Mitternacht und die Klugen drehten ihre Lampen auf. Sie wurden hell, sie gingen dem Bräutigam entgegen. Sie hatten Öl in ihre Lampen und in ihren Gefäßen. Und dann wurden die anderen wach, die Törichten, und sagten, Mensch, unsere Lampen verlöschen, es reicht nicht, gebt uns von eurem Öl. Und die sagen, nein, geht hin und kauft für euch selbst, also bringt das für euch selbst in Ordnung, das, was ihr braucht, dem Bräutigam entgegenzugehen, das müsst ihr selber mitbringen. Ihr wisst den Weg, aber sie haben das verpennt. Und als sie dann ankamen, sie kamen dann später, und dann, Herr, tu uns auf. Und die Tür war verschlossen. Die Tür der Arche war verschlossen. Es gibt einen zu spät. Und das ist für Jesus das Schlimmste, was es gibt, wenn wir seine ausgestreckte Hand nicht annehmen. Das ist das Schlimmste für ihn, was es gibt. Er hat sein Leben gegeben. Wir müssen uns das mal vorstellen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen oder kleiden. Der liebt uns so sehr in unserem Schmutz und sagt, ich bin bereit, mein Leben zu geben für dein kaputtes Leben. Ich vergieße mein Blut, damit du leben kannst. Erklärt das mal. Wie soll man das in Worte fassen? Das ist so eine große Liebe von Gott, die er uns erwiesen hat. Die können wir nicht in Worte fassen. Die können wir nur im Glauben annehmen und sagen, danke, Herr Jesus, dass du das getan hast, auch für mich. Und wir kennen uns ja selber so ein bisschen, was wir alle so auf dem Kerbholz haben. Und Jesus sagt, komm, komm her, gib mir das alles. Gib mir das alles. Ich nehme das alles weg. Es kommt alles zum Kreuz. Alles zum Kreuz auf Golgatha. Schönes Bild hier. Der Hügel Golgatha, die drei Kreuze. Und als Jesus starb, einer, der hat ihn noch am Kreuz verlacht und verspottet. Und der andere hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich gehst. Und der hat es erkannt, in der letzten Stunde des Todes hat er sich noch bekehrt. Und was der Schlüssel war, er hat gesagt, ich hänge hier zurecht. Aber der hier in der Mitte, der hat nichts Unschuldiges getan, der nimmt uns an, nimm mich auf. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich mir, dass wir uns alle wiedersehen, Sinnbild in diese Arche Gottes im Himmel uns wiederfinden. Und den Weg ist Jesus, der Weg ist Jesus, der alleinige Weg und auch die alleinige Tür, Jesus Christus. Amen.